Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Hola, Companeros. Herzlich willkommen zu neuen Folge von Rollen mit den Besten. Ich muss mal kurz meine Gäste hier überraschen mit einer kleinen spanischen Begrüßung. Ich hoffe, dass es richtig war. Ich habe jetzt nicht extra nachgeguckt, aber hola, compañeros, hört sich noch eine schöne Begrüßung an.
Dios mio, sie war meine Schwester.
Dios mio. Ich bin's, euer Host Torge, und mit mir dabei natürlich wieder der wunderschöne, bärtige Flo.
Hi.
Und es ist ein Hattrick. Wir haben wieder einen Gast in der Folge. Hallo, Johanna.
Hallo.
Was geht ab bei euch?
Ich glaube, wir quinschen gerade alle so ein bisschen.
Wegen der spanischen Begrüßung?
Oder? Ja, schon. Ja. Es sitzt noch tief. Ich verarbeite das gerade noch. Ansonsten geht's mir sehr gut, danke.
Das ist schön.
Wie geht's dir, Johanna?
Mir geht's auch gut.
Cool. Wer sich jetzt da draußen fragt, wer ist diese Johanna? Den Torge kenne ich, den Flo kenne ich. Johanna, habt ihr vielleicht schon mal passiv so ein bisschen gehört, weil sie nämlich Flos Freundin ist und damit eben auch Teil unserer Kampagne ist, die wir oft spielen. Sei es jetzt Pathfinder oder eben Cyberpunk oder Alien oder was wir sonst so spielen.
Ja, ich glaube, mittlerweile haben wir dich da so überall mit hin entführt.
Ja, das stimmt.
Und ja, schön, dass du da bist. Schön, dass Flo dich anscheinend überreden konnte, jetzt hier endlich mal mit uns zu sprechen.
Wie gesagt, den Preis handeln wir noch aus.
Besser ist, ich glaube, das was zu holen.
Aber ja, ich glaube, das passt doch gerade, dieses jemanden irgendwo rein entführen, weil genau das haben wir gestern ja auch gemacht.
Richtig, wir haben nämlich unser erstes Community Play gespielt mit Leuten aus unserem Discord-Server. Und ja, da hatten wir gestern Premiere. Wir haben das ja vorher schon mal in den Socials angekündigt und auch schon mal im Poddy angekündigt, dass wir jetzt versuchen, regelmäßig so mindestens einmal im Monat zu schauen, ob wir das schaffen, mit Leuten aus unserer Community zu spielen. Und genau, jetzt hatten wir gestern Premiere und haben da mit dem Lukas und dem Shahin gespielt. Und das hat, wie ich finde, viel Spaß gemacht.
Ich glaube, bevor wir da ins Feedback gehen, ganz ehrlich, ich meine, Johanna war da auch mit bei. Was war denn das für eine abgefuckte Scheiße?
Es war wild, es war wild. Also man kann ja nochmal sagen, dass wir uns ausgesucht haben, weil auf unserer Reise jetzt hier auch in dem, die wir jetzt hier haben im Podcast, haben wir schon die verschiedensten Systeme gespielt. Und auch ich als Pen and Paper Einsteiger muss auch sagen, dass mit diesem Monster of the Week System, was wir entdeckt haben, haben wir, glaube ich, wirklich das einsteigerfreundlichste System gefunden, was mir zumindest untergelaufen ist und dir ja wahrscheinlich auch, oder Flo?
Also diese ganzen Powered by the Apocalypse-Systeme, also das ist diese Art und Weise, wie diese Monster of the Week-Spiele und so weiter funktionieren.
Genau, muss vielleicht nochmal sagen, es gibt ja unter diesem Deckmantel von Powered by the Apocalypse tausende Spiele.
Tausende Spiele, was man sich vorstellen kann. Ich habe letztens so einen Landwirtschaftssimulator gesehen in PBTA-Regeln, wo man dann halt den Hof bewirtet. Anscheinend gibt es da eine Community für, keine Ahnung. aber auch toll, dass es da ist. Aber nein, da gibt es ganz, ganz viele. Einige sind auch nur auf so 2, 3 DIN A4 Seiten, andere wie jetzt Monster of the Week haben ein paar mehr Seiten, von denen die Spieler aber eigentlich auch nur 2, 3 DIN A4 Seiten brauchen. Und es ist halt super simpel, man kann da mega viel rausholen. Und mit dieser ganzen Monster-Hunting-Mechanik, denke ich mal, kann auch irgendwie jeder was anfangen. Und ja, genau, das haben wir ausgepackt mit 2 Leuten aus dem Discord, Torge, Johanna und ich. Und ja, die große Frage, die sich halt gestern gestellt hat, ist, Wer muss denn jetzt mit dieser Schildkröte ringen?
Ja, es war wild. Es ist ein bisschen eskaliert. Ich weiß nicht, wollen wir einmal die grobe Story, die grobe Handlung so ein bisschen inhaltlich so ein bisschen mal durchgehen, oder?
Ja, ich glaube, das können wir machen. Also ganz kurz zu den Charakteren, die gestern da unterwegs waren. Torge hat wieder seinen Crooked gespielt, seinen kriminellen Dude namens Vince, der auch schon ziemlich, ziemlich cool ist. Dazu hatten wir Johanna in der Rolle von Scott, einem Typen, der hauptberuflich Monster jagt. Hat so ein bisschen in so einer Agentur wie vielleicht Man in Black. Und die heißt, glaube ich, A World Without Monsters.
Mhm. Ja.
So, und ist halt dieser Typ da im Maßanzug, der eine firmeninterne App auf dem Handy hat, die heißt Monstergram. Und
das ist auch das Beste einfach.
Hey, aber das sind auch alles Sachen, die ich mir gar nicht ausgedacht habe, sondern eigentlich du.
Ja, das kam, glaube ich, so im Diskurs. So. Das ist dann so einfach entstanden. Dann hatten wir ja das Glück, dass Lukas gestern mitgemacht hat. Der hat einen Flake gespielt, also einen Verschwörungstheoretiker.
Und Arzt und Online-Aktivisten.
Und mit einem richtig krassen Koffeinproblem.
Stimmt.
Und Shahin hat einen 16-jährigen Jungen namens Otto gespielt. Und das ist das Tolle an, also und vor allem die Rolle, die er gespielt hat, ist der Mundane, also so der normale Typ. Der hat eigentlich nichts mit Monstern zu tun, der hat keine Ahnung oder der hat auch nichts zu tun mit übernatürlichen Dingen. So, wo alle Leute irgendwie cooles Equipment bekommen und Zauber und Erfahrungswerte. Hatte Otto halt einen Cricket-Schläger. und das war dann so diese Party in Monster of the Week. Und die zeigt halt auch mal wieder, wie facettenreich und vielleicht sogar wie trashy das sein kann. Weil das da einfach an einem Diner-Tisch irgend so ein krasser Typ von einer monsterjagenden Agentur, so ein Ex-Mafiosi, ein 16-jähriger Junge mit einem Cricket-Schläger und ein Assistenzarzt, der sich literweise Kaffee reinhaut, nebenbei auf zwei verschiedenen Tablets in irgendwelchen Reddit-Foren irgendwelche Verschwörungstheorien nachvollzieht. Und das hat ja keiner hinterfragt. So, es war ja für alle einfach okay.
Es war
okay.
Einfach so. Das ist ja auch das, glaube ich, worauf man sich dann einfach einigen muss, damit dann eben auch das auch eben funktioniert, dass es eben auch schnell irgendwie ins Rollen gerät, so eine Geschichte, ne? Dass man jetzt eben, wie gesagt, nicht jetzt großes
Rollen mit dem Besten.
Rollen mit dem Besten. Nicht großes Setting hinterfragt, sondern dass man so, jo, das ist es halt, okay, und damit arbeiten wir jetzt und los geht's. So, ne? Und das hat ja auch echt schön geklappt, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht die komplette Folge so zusammenfassen, was da so passiert ist. Ich glaube, viel geiler ist, wenn ihr beide mir jetzt einfach mal so eure Top-Momente von gestern erzählt. Also ich glaube, ganz grobes Ding, die Gruppe ist irgendwo in West Virginia in so einem Vorort, wo nur reiche Leute wohnen, an so einem See, wo die alle ihre Villen um diesen See drum aufgebaut haben. Und da sind Leute verschwunden und am Ende haben sie rausgefunden, dass das so ein japanischer Schildkrötendämon ist, der halt die Leute entführt und frisst. Und das wollten sie natürlich dann beenden.
Richtig, genau. Also ich muss sagen, dass ich zum ich meine, das ist, geht mir, glaube ich, auch immer so. Und ich weiß nicht, das bin ich sicherlich nicht der Einzige, dass wenn man so ein Pen and Paper anfängt, dass man erstmal wieder kurz so einen kleinen Moment braucht, um so reinzukommen, so irgendwie, und erstmal jetzt guckt, okay, wie gehen wir das jetzt am besten an und welche Fragen stelle ich jetzt am besten. Aber genau, wir haben das dann eigentlich ganz gut geschafft, dass wir wussten, also die Ausgangsposition war, dass wir wussten, es gab irgendwie, es gab einen Leichnam, der gefunden worden ist von einem älteren Angler-Menschen, der aber tot war. Und man nahm an, dass er ertrunken ist, aber der hatte halt, ihm fehlten irgendwie Innereien, irgendwie bestimmte Organe fehlen dem. Und das ist das, was wir wussten. Also da wussten wir auch noch nichts von dieser Schildkröte oder sowas. Und das mussten wir dann irgendwie rausfinden. Und dann sind wir jetzt ins städtische Krankenhaus gegangen. Und von da an ging es dann eigentlich alles los.
Und es ging auch dolle bergab zum Teil.
Und es ging dann echt dolle bergab. Also da war, glaube ich, eins meiner ersten Highlights, wie wir dann da waren, um uns diesen Leichnam anzugucken. Und gleichzeitig dann irgendwie in der Etage über uns der Arzt angegriffen worden ist von eben besagtem Schildkrötenmonster-Tier. Und ich natürlich versucht habe, den irgendwie zu retten, aber dann irgendwie ja so viel Pech hatte, dass dann mein Charakter von diesem Viech entführt worden ist.
Ja, und während du entführt wurdest, glaube ich, ist ja, glaube ich, die Figur von Lukas so gegen die Veranda gelaufen, dass sie sich die Rippe geprellt hat, ist in der Pfütze gelandet, dann konnte er erstmal nicht reagieren. Und die Figur von Shine ist das Treppengeländer runtergerutscht, hat das auch massiv verkackt und ist einfach neben ihm im Matsch gelandet.
Hey, ich möchte aber sagen, dass ich diesen Stein geworfen habe oder diese Figur.
Stimmt.
Und nur deswegen hat der diese Schildkröte dich überhaupt losgelassen.
Ja, was war das? Irgendwie eine antike römische
Büste eines weiblichen Körpers, ja.
Genau, weil das ja auch irgendwie in diesem Bereich natürlich auch im Krankenhaus auch viel mehr wahrscheinlich ja, Schönheitsoperationen stattgefunden haben, als irgendwelche Verletzungen irgendwie zu behandeln.
War so ein plastischer Laden, der da so an den Leuten mehr rumbastelt, als dass er heilt, ja.
Ja.
Aber das ist ja auch eigentlich das Krasse gewesen, dass wir das da schon wussten. Ich meine, wie lange haben wir da gespielt? Eine Stunde oder so? Und normalerweise, finde ich, bei den Spielen haben wir so in den letzten 20 Minuten rausgefunden, was jetzt überhaupt hier dieses Monster ist, was man jagen muss. Und da wussten wir das irgendwie schon von Anfang an.
Ja, und ich finde, das bringt auch nochmal eine andere Dynamik in irgendwie. So, dann hat man nicht die ganze Zeit dieses, lass mal in die Bücherei gehen, lass mal gucken, was könnte das sein und keine Ahnung, sondern ich habe euch relativ früh mit dieser Herausforderung konfrontiert und ja, ab dann war Action, so, dann habt ihr euch darauf konzentriert, dieses, ja, diesen Kappa, ne, dieses japanische Schildkrötenmonster, Dämonenvieh, aus diesem blöden See halt wegzukriegen.
Ja, das, genau, basically ist das halt einfach der Auftrag gewesen von der Folge. Und das hat auch super viel Spaß gemacht, auch eben mit Lukas und Shahin. Was ich auch sehr cool fand, ist ja das, was ja bei Monster of the Week eben so ein Thema ist, ist, dass wenn am Anfang die Charaktere vorgestellt werden, dass man eine Beziehung sich auswählen muss, die man zu den anderen Charakteren hat. Und das fand ich dann auch total witzig. Das war dann ja so, dass ich dann ausgewählt hatte, dass der Charakter von Shahin dann mein jüngerer Cousin irgendwie vierten Grades ist oder so. Und er hatte sich ja ausgesucht, dass er halt total begeistert ist von meinem Charakter. So, und dem so nacheifert. Und das hat er auch, also finde ich, so sweet die ganze Zeit immer wieder eingebaut, dass er sagte so, okay, egal was alle machen, ich laufe Vince hinterher und versuche ihm irgendwie zu helfen. So. Und ja, das hat tatsächlich auch oft geklappt, dass auch wenn ich da in ein, zwei brenzlichen Situationen war in der Folge, konnte mich zumindest die Gruppe dann immer wieder da irgendwie ein bisschen rausboxen.
Ich finde, es hat generell auch einfach gut geklappt, dass man mit Fremden in dem Sinne irgendwie interagiert. Weil ja, mein erster Gedanke war so, hey, okay, mit Torge und Torges Freundin zu spielen, ist halt irgendwie eine Sache, aber mit Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt, man weiß ja gar nicht, wie die so drauf sind, aber es hat einfach wirklich gut geklappt. Also so, als wären es halt Leute, die man eigentlich irgendwie schon vorher kannte.
Absolut, das ist ja auch für mich das erste Mal gewesen, eben nicht mit dieser Runde zu spielen, die wir eben schon jetzt seit über einem halben Jahr fast haben. Genau, Flo macht das ja schon einige Jahre öfter, und dementsprechend mehr Erfahrung. Aber ja, mir hat das auch voll gut gefallen. Das hat auch echt überraschend gut geklappt, weil man dann auch irgendwie, man war dann eh so ein bisschen in Character. Also das ist dann auch dann vielleicht immer gar nicht mehr so wichtig, irgendwann die Person zu kennen, mit der man das spielt, weil man dann eben sich so versucht, natürlich auch irgendwie ins Spiel reinzukommen. Dass man eben, ja, auch so in-game ist einfach.
Das hat ja super geklappt bei euch allen. Ja, ja, um das mal voranzutreiben, über Ecken und Wege hat die Gruppe dann rausgefunden, was das für ein Vieh ist. Und da haben die rausgefunden, okay, der mag keinen Ingwer, es mag keinen Sesam, also sind sie zum Supermarkt und haben Ingwer und Sesamöl und so ein Zeug gekauft. Und haben dann aber auch rausgefunden, dass man dieses Vieh tatsächlich eher schlecht mit Gewalt tot bekommt, weil es halt so gepanzert ist als Schildkröte. Und diese Kappas, die haben so eine Einkerbung auf ihrem Kopf, wo halt Wasser drin ist. Und wenn das Wasser rausläuft, dann können die sich nicht mehr bewegen. So, das kann man leider nicht einfach so rausschöpfen. Die müssen sich halt freiwillig verbeugen. Und wenn die sich verbeugen, dann kann das Wasser rausfallen. Dann hat die Party rausgefunden, der einzige Weg, wie man dieses Vieh zum Verbeugen bringt, ist, indem man dem Lieblingshobby des Kappas nachgeht, Sumo-Ringen. Und dann kam der Moment, wo, glaube ich, Johanna es geschafft hat, den Kurs für diese Session so dolle zu verändern.
Absolut. Also ich habe mich wirklich auf was ganz anderes eingestellt. Ne? Also wir hatten uns ja schon irgendwie inhaltlich geeinigt, dass dann eben Vince, also mein Charakter, sich irgendwie bereit erklärt, irgendwie mit diesem Kappa nochmal zu ringen, obwohl ich schon mal echt so eine schlechte Nahkampferfahrung jetzt gegen das Viech gesammelt hatte. Aber ja, dann kam alles anders.
Was ist denn dann passiert?
Ja, ich habe meinen Special Move eingesetzt namens Mitarbeiter des Monats. Und wenn ich einen Wurf nicht verkacke, darf ich quasi in meiner Firma anrufen, um irgendwas zu ordern, zu bestellen, wie auch immer. Naja, und ich dachte, vielleicht können wir einfach so einen super krassen Sumo-Ringer oder Wrestler ordern, der dann gegen diese Schildkröte kämpft. Weil damit ist ja unser Sieg vielleicht wirklich gesichert. Kam dann aber leider anders. Weil einer von unseren Mitspielern dachte, er unterstützt bei diesem Kampf und hat aus Versehen dann dem Sumo-Ringer ins Bein geschossen.
Danke,
statt der Schildkröte. Naja, da musste doch noch jemand anderes in den Ring.
Aber dieser Moment war einfach so großartig, wo Johanna dann einfach droppt, so alles klar, ich rufe bei mir in der Firma an, sie würfelt, verkackt den Wurf und sagt so, nö, ich benutze jetzt einen Glückspunkt und dadurch habe ich einen kritischen Erfolg gewürfelt. Und Leute, die mich da kennen, ich sage ja auch so ungern nein, wenn ich Pen and Paper leite. Und innerhalb von 30 Sekunden wurde das Drehbuch umgeschrieben und die nächste Szene, die beschrieben wurde, war halt, wie ein relativ großer, schwerer Helikopter angeflogen kommt, wo halt WWE-Superstar Yokozuna rauskommt.
Aber das hast du auch so geil beschrieben, also das hat so Spaß gemacht, weil ich habe dann, also das wirklich innerhalb von 30 Sekunden, wie gesagt, wirklich das Spiel gedreht, auf einmal dachte ich so, was passiert hier gerade? So, und ja, und dann auf einmal kam da dieser Heli an, ich dachte so, okay, und dann hat er natürlich noch seinen Dolmetscher dabei gehabt und alles, na klar, so hat man gar nicht hinterfragt, so, ne?
Überhaupt nicht, so, dann kam halt dieses schwer bewaffnete Team, das ihn aus dem Helikopter rausgebracht hat und vom Dinger hattet ihr jetzt für 24 Stunden den besten Sumo-Ringer der Welt. Und dann bin ich einfach wieder weggeflogen. Das war halt okay, weil das hast du ja bestellt, das ist noch in Ordnung. Und dann waren da auch so süße Momente, dass Lukas in-game dann erstmal ein Selfie machen musste.
Das war auch so gut, ja.
Mit diesem blöden Wrestler, ja. Der euch dann die ganze Zeit hinterher gestampft ist, der kein Wort Englisch konnte, der gar keine Ahnung hatte, was da abgeht, aber auch nicht hinterfragt hat, dass er jetzt auf so einen bis zum Todes Ringkampf mit einer Schildkröte sich gerade einlässt und das machen muss.
Wurde anscheinend gut bezahlt.
Ja, long story short, genau so lief das dann. Johannas Sumo-Ringer hat sich mit der Schildkröte gekloppt, dann ging es auch ein bisschen hin und her und ganz am Ende habt ihr das Ding dann ja auch nach Hause geholt und die habt ihr sogar am Leben gelassen, weil ihr so einen Deal gemacht habt mit dem.
Genau, wir konnten uns quasi entscheiden, ob wir jetzt wirklich dem Ruf eines Monsterjägers nachgehen und halt jetzt ja, das Kappa umbringen. Und dann hat aber auch mein Charakter, glaube ich, auch zur Überraschung, vor allem von Otto, dann Gnade gezeigt und hat gesagt, so, nee, komm, wenn der Deal war nämlich tatsächlich, dass sich so ein Kappa auch super zufrieden damit gibt, wenn man dem einfach ein, zweimal im Jahr eine Gurke schenkt. Ja, und dann hast du auch wirklich so ein unfassbar schönes Outro dir aus dem Ärmel gezogen. Das fand ich wirklich wahnsinnig cineastisch und gut. Ja, vielleicht willst du dazu noch mal was erzählen. Das Outro war auch eins meiner Highlights mit.
Es war ja so bescheuert. Also diese Kappas sind ja super süchtig nach Gurken. So auch in dieser japanischen Folklore. So. Die finden halt Gurken richtig, richtig geil. Wenn man die Dinger jetzt auf Google eingibt und so, findet man auch Wikipedia-Fotos, oder nicht Fotos, sondern Zeichnungen, von halt so Schildkrötenmonstern, die Gurken klauen, wenn sie nicht gerade Menschen essen.
Durch ihren Anus oft, ne?
Ja, und wie wir das bei Monster
auch mal sagen. Sorry, aber ey, das ist so ein wichtiger Fact, den muss man leider auch einfach mal droppen. Also wir können diese Folge wieder gerne als Not Safe for Work
kennzeichnen. Ich meine, das Wort Anus an sich ist ja jetzt nicht irgendwie explicit oder so.
Aber ich weiß ja nicht, was wir für Vorstellungen jetzt anregen, dadurch, dass wir einfach nur darüber reden.
Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ja, japanische Folklore behauptet, Covers saugen die Lebern von Leuten durch ihren Po. wir durch so einen menschlichen Strohhalm. Und ich glaube, am Ende, auf nettem Deutsch haben wir die Leber dann auch umgetauft in die Po-Leber. Anyway, was ich ja so gerne mache bei Monster of the Week ist, dass ich anfange, an so Schlüsselszenen, die Geschehnisse, die passieren, ist so eine Kamera zu beschreiben, wie halt in so einer Fernsehshow. Und als die Session dann durchfahren, gab es halt nochmal so eine Kamerafahrt irgendwie über diesen See bei Vollmond und zu so einem Schrein und dann.
Sechs Monate später auch, ne?
Ja, genau, 6 Monate später. Und dann kamen da so schwer bewaffnete Kampfhelikopter, die über diesem See gekreist sind und 4 Jeeps mit so dicken MGs obendrauf und schwer gepanzerte Soldaten kamen da raus und ein so ein Typ in so einem Bombenschutzanzug hatte dann so einen gepanzerten Koffer, den er so ganz, ganz langsam auch zu diesem Schrein gebracht hat, den aufgemacht hat und da so 2 eingeschweißte Gurken hingelegt hat, die ausgepackt hat. Nochmal bei der zu Hause angerufen hat in der Firma, hey, liegen die richtig? Stimmen die Winkel? Ist das alles okay? Und dann sind die wieder weggefahren. So, es war halt schon ein bisschen dumm, aber halt auch richtig lustig. Und irgendwie hat es ja auch gepasst, weil es aber einen Deal hat eingehalten hat.
Ja, absolut. Das fand ich auch wirklich gut. Ja, und vielleicht wollen wir an dieser Stelle einfach mal eben unsere anderen beiden Gäste zu Wort kommen lassen. Den Lukas und den Shahin.
Ja, hol sie mal aus deiner Tasche raus.
Ich hol sie mal aus meiner Tasche raus. Die haben uns nämlich ganz lieb noch was aufgezeichnet und das hört ihr jetzt.
Hi, mein Name ist Lukas und ich hatte die Möglichkeit beim sag mal, Community-Probespielen von Monster of the Week dabei zu sein. Und das war ein wirklich unfassbar lustiger Abend. Das war eine richtig schöne Runde. Ich bin selbst auch erst seit einem Dreivierteljahr jetzt im Pen-and-Paper-Thema drin. Hab diese Rocket Beans-Sachen gespielt, Call of Cthulhu und starten jetzt gerade so in D&D in unserer Gruppe. Und fand das da richtig cool, mal mit komplett neuen Leuten zu spielen, die alle super nett waren. Also egal jetzt, ob Torge, Flo, Shahin oder Johanna, es war eine richtig schöne Gruppe. Es hat super viel Spaß gemacht, weil alle tolle und witzige Figuren dabei hatten. Und weil das System auch so unfassbar einsteigerfreundlich ist. Also es ist so schön übersichtlich und nett und man kann sich so drauf konzentrieren, irgendwie einfach einen schönen Spielfluss hinzukriegen, weil die Regeln einfach wirklich nur einen Rahmen bieten und Flo da auch einfach toll durchgeleitet hat und jede unserer dummen Ideen auch unterstützt hat, was zu sehr schönen Momenten geführt hat. Also gerade Personen, die irgendwie neu einsteigen wollen und die irgendwie vielleicht auch erstmal einen Eindruck kriegen wollen, wie das so ist, kann ich das absolut empfehlen. Das ist, glaube ich, auch gerade in dem Setting vielleicht, hier mit den Rollen mit den besten Leuten, eine wirklich schöne Möglichkeit zu schauen, ob das was für einen ist, ob das gut funktioniert. Und auch gerade diese Powered by the Apocalypse-Regelwerke sind dafür echt super. Also ich bin ganz begeistert, werde auch in das System noch weiter einsteigen und werde hoffentlich nicht das letzte Mal mit dieser schönen Gruppe gespielt haben. Kann es nur allen empfehlen und kann mich nur nochmal bedanken. War wirklich sehr schön und ja, dann noch viel Spaß mit dem Rest-Podcast. Ciao, Sie.
So, jetzt mal ein kleines Feedback zu der gerade eben gespielten Runde. Das war mein zweites Mal und ich hatte ein bisschen Bammel vorher über wegen der Regeln und wie das wohl wird. Und es ist in der Theorie ja alles nochmal anders, als wenn man plötzlich in den nächsten Minuten irgendwas würfeln muss und gegen Monster kämpfen muss. Das hat sich aber ganz, ganz wunderbar gestaltet und Monster of the Week gibt viel Raum zum Spielen, zum Agieren, aber auch ist schon auch teilweise eingeschränkt schön in den Aktionen, so dass man jetzt nicht Regelbücher seitenlang blättern muss, sowohl die Spieler als auch die Spielleitung. Das hat Flo alles ganz wunderbar gemacht. Wir hatten technische Probleme, wie immer. Da ist es natürlich geiler bestimmt, wenn man persönlich am Tisch sitzt. Aber alles in allem war das ein großer Spaß. Wir haben sehr viel gelacht. Ich habe ein paar Screenshots gemacht, auf denen wir alle am Lachen sind, weil plötzlich ein Sumo-Ringer zum Beispiel eingeflogen wurde, um für uns zu kämpfen, dem allerdings in den Fuß geschossen wurde von einem von uns. Und ja, wer hätte gedacht, dass Ingwer und Sesam auch einen bestimmten Effekt haben? Und Gott, was hat diese japanische Mythologie alles noch in sich? Das wird man vielleicht nochmal sehen. Ja, alles in allem vielen Dank. Das war eine Freude, mit euch zu spielen.
Auch beeindruckend, dass von beiden die Sprachnachricht eigentlich identisch lang ist, ne?
Ja.
Also ich glaube, Shahin 1,44, Lukas 1,43.
Ja, ganz ganz knapp, aber voll sweet. Danke für eure Nachrichten und auch danke, dass ihr da dabei wart beim Spielen. Ich glaube auch, ihr habt gerade auch beide nochmal so die Essenz auch des Spiels so auf den Punkt gebracht. Ne? Also wirklich dieser Moment, wo der Sumo-Ringer eingeflogen ist, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. So, und was einfach eigentlich diese japanische Mythologie eigentlich für was die noch so hat, wenn es da diese komischen Kappa-Viecher gibt. Ohne das jetzt irgendwie lächerlich darstellen zu wollen. Ich finde es eigentlich eher höchst spannend, dass es sowas gibt. So, ne? Schon krass.
Ist so, oder? Es ist, als ob irgendwie jedes, um direkt wieder in das Nerd-Thema reinzugehen, als ob so jede Kultur auf der Welt so ein eigenes Bestiary hat, ja? Wir haben alle so ein Monster-Handbuch. Ja? Bei denen ist es halt irgendwie Kappa, bei uns ist es Philipp Amthor. aber irgendwo sind immer so mythische, grundhaft boshafte Wesen. So, die haben wir alle. aber ich glaube, erstmal genug zum Monster of the Week. Wir haben ja noch jemanden hier.
Ja.
Johanna.
Und ich glaube, jetzt ist dieser Moment, es passt ja auch, ihr seht das draußen nicht, aber sie sitzt jetzt hier also so halb zwischen uns. Das heißt, wir können ja dieses krasse Kreuzverhör jetzt anfangen.
Ja, du hast die Schreibtischlampe bei dir stehen, da musst du vielleicht mal ein bisschen.
Wollen wir die einmal kurz umdrehen?
Ja, wollen wir machen böser Kopf, böser Kopf?
Böser Kopf, böser Kopf. Und wo fangen wir denn an, Johanna? Du hast ja im Prinzip ja mit auch mit mir angefangen, Pen and Paper zu spielen. Wäre für mich jetzt noch mal ganz interessant, so wie ich das eigentlich bei jedem Gast oder jeder Gästin interessant finde. Hattest du Pen and Paper schon vor auf dem Schirm oder kam das auch erst mit Flo?
Naja, also ich meine, ich kannte das vorher schon irgendwie durch irgendwelche Leute, die man halt kannte, die irgendwie, von denen man wusste, dass sie Pen and Paper spielen, aber es gab einfach auch nie so eine Gelegenheit oder überhaupt irgendwie sowas wie, hey, hast du Bock mitzuspielen? Aber ich hatte auch ehrlich gesagt irgendwie nicht so das Interesse daran. Von daher stand das immer so ein bisschen aus dem Raum. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen vielleicht am Anfang so ein Zwang, als ihr entschieden habt, wir spielen jetzt Pen und Paper, dass ich irgendwie mitspielen, in Anführungszeichen, muss. Ich meine, das war dann ja auch immer klar, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, dann höre ich auf. Aber tatsächlich bin ich dann ja auch irgendwie jetzt daran voll hängen geblieben. Und jetzt haben wir schon x Kampagnen miteinander verbracht. Also bin ich da jetzt auch wohl oder übel drin.
Nerd.
Nerd. Ja, vor allem war das, also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass es am Anfang auch noch relativ knapp war, dass du dir, also als Flo und ich dann ja die Pathfinder-Regelwerke besorgt hatten und da schon eben relativ tief in den Geldbeutel gegriffen haben und sagten so, jetzt geht's los. Und auf einmal kriege ich so diese Nachricht von Flo, Johann hat das Regelwerk sich angeguckt und ich glaube, sie ist raus und wir beide so, was?
Ja, es war einfach so überfordert. Ich meine, dann fangen wir auch noch mit Pathfinder an, wo du dir dann aus tausenden Sachen dir was aussuchen musst und dann sitzt du da und bist einfach so überfordert.
Ja, voll, ja.
Also ich glaube, das war das. Ich glaube, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn wir mit sowas angefangen hätten wie Monster of the Week oder so eine Alien-Session oder sowas. Einfach auch regeltechnisch wäre das vielleicht besser gewesen.
Aber vielleicht war ja gerade der harte Einstieg gut, weil ihr dadurch direkt halt so diesen Alpha-Nackenbart-Status ganz schnell bekommen habt. Und jetzt so Sachen wie Monster of the Week durch halt, die sind halt jetzt easy für euch. Aber ich finde auch gerade, was Torge gesagt hat, das fasst ja auch unser Wesen so richtig schön ein. Ja. Torge und ich treffen halt nur gute Entscheidungen. Ja. Und Torge und ich haben Bock auf Pen and Paper, fragen unsere Freundin, habt ihr auch Lust? Die so, ja, wir glauben schon. Torge und ich gehen zum nächsten Nerdladen, droppen 400 Euro, ohne zu zögern, für alles, was wir haben an Character Sheets und Büchern und Würfeln und Zubehör, schleppen das nach Hause und sagen dann, hey, übrigens, wir haben hier mal was ausgesucht, wir können es nicht mehr umtauschen.
Ja, man kann also echt über dieses Projekt einiges sagen. Wir haben vieles gemacht und getan, aber nicht, also nachgedacht haben wir immer nicht so viel.
Nein, aber alleine wegen diesem Commitment, dass ihr da 400 Euro geblecht habt, war das dann ja klar. Und nachdem man sich 5 Stunden Zeit geopfert hat, einen Charakter zu bauen, musste man ja mindestens 5, 6 Sessions dabei sein.
Richtig, dann kommt halt auch in mir so der Allmann hoch, so okay, da hast du jetzt Geld für bezahlt, jetzt machst du das halt
jetzt,
auch.
Jetzt müssen wir das durchziehen.
Ja, genau.
Das Buffet habe ich bezahlt und ich gehe hier 5-mal essen.
Ja, auch wenn ich davon morgen spucken muss, ja.
Ist so, Cholesterinspiegel, ja. Den gibt's halt im Cluburlaub nicht, der ist da ausgeschalten. Aber ja, das war dann so der, genau, da wurdest du das erste Mal mit diesem Buch konfrontiert. Wir haben diese Figuren gebastelt, was ja ein bisschen stressig war, aber wir hatten nur ein Regelbuch und alle wollten mal gucken natürlich. Und dann war da ja Session 0. Oder nein, Session 0 war ja das Basteln. Das war ja anstrengend. Aber dann war der Session 1. Weil ich glaube, dann bist du doch ein bisschen warm geworden mit dem Thema, ne?
Ja, irgendwie schon. Es war auch gar nicht so unangenehm. Ich glaube, mein erster Gedanke war auch erst so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich sowas kann und will. Aber dann war es ja auch irgendwie überhaupt so, keine Ahnung, mega unkompliziert eigentlich, ne?
Hast du denn auch eine Frage, die ich dann gerne stelle, so weil mir hat das eben auch geholfen, einfach, dass ich eben schon Erfahrung hatte eben mit RPG-Videospielen und sowas. Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gehabt vor oder auch einfach ganz, quasi ohne Erfahrung einfach reingesprungen?
Nee, ich glaube, so wie deine Freundin war ich mal ziemlich süchtig nach Sims. Oder sowas wie
Animal Crossing.
Ja, vielleicht, aber das war ja Mario eher so Kart. Als Kind, so, ne? Nö, aber eigentlich. Ich meine, ich weiß, du stellst die Frage jetzt auch nur für den Podcast. Ja, eigentlich natürlich. Weißt du, Torge, Johanna hat überhaupt keine Erfahrung mit irgendwelchen Spielen.
Wobei du hast jetzt auch immer wieder öfter erzählt, dass ihr auch mal irgendwie dann, was hast du gezockt? Dead by Daylight oder irgendein Zombie-Spiel oder sowas?
Ja.
Das hat mich dann doch schon überrascht, weil das zum Beispiel würde ich niemals anfassen. So, also da ist bei mir Schluss. Von daher.
Ja, aber es war ganz witzig, weil es nur so kurze Sachen waren. Ich glaube, ich habe immer nicht so Bock, wenn das so ewig lange dauert, du hast 1000 Level, dann schaffst du das nicht.
Das war aber auch so eine richtig spannende, richtig schnelle Evolution aus wir spielen Dead by Daylight. Am Anfang, glaube ich, fand es ja auch doof wegen der Steuerung und so. Und dann geht halt nicht mehr eine Woche ins Land. Und ich schaue so Johanna über die Schulter, wie sie irgendwelche Public-Lobbys rasiert, ne? und dann kommt immer dieser Endchat und wie es sich natürlich auch zum guten Umgangston 2020/21 gehört, wenn man online mit Fremden spielt, muss man die ja auch immer wüst beleidigen.
Ja, ich habe nie jemanden beleidigt.
Ja, du
beleidigt.
Nicht, aber die Leute, die du da rasiert hast halt. Und sie war immer so freundlich und dann so, oh nein, die sind gerade voll gemein zu mir. Ich so, ja, das heißt, du hast alles richtig gemacht. Das ist einfach so. nee, das war aber auch richtig cool. Und dann war es ja vom Ding her genauso wie bei Pen and Paper, dass ihr das ja alle relativ schnell halt auch irgendwie voll drauf hattet. Und dann kam ja auch dieses, wo wir an dem Freitag gespielt haben, und dann hieß es, ey, morgen Mittag nochmal.
Ja, man muss ja auch sagen, das ist auch der Zeitpunkt, in dem wir angefangen hatten, das war jetzt ja nun mal in dem ominösen Corona-Jahr 2020. Und dass ja wir unsere persönlichen Kontakte ja komplett eigentlich auf diese Pen-Paper-Runde reduziert hatten. So. Und das war dann irgendwie immer schon so ein Hype. Damit hat man das irgendwie so ein bisschen geschafft, irgendwie die Woche zu überstehen, weil du wusstest, okay, am Wochenende treffen wir uns wieder oder sehen uns irgendwie und spielen. So. Und dadurch hatten wir natürlich auch dann einfach viel Zeit, da ins Spielen zu investieren. Und eben auch gerade dann noch in der Anfangszeit auch eben verschiedene Systeme auszuprobieren. Also auch wenn wir mit Pathfinder gestartet haben, haben wir auch in der Zeit auch relativ viele andere Sachen kennengelernt. So, sei es jetzt Alien oder Cyberpunk oder Cthulhu. So.
Ja, und sag mal, Johanna, wenn du jetzt so an die Anfangszeit von, ich denke mal jetzt erstmal nur Pathfinder denkst, so, gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, so, das ist doch irgendwie voll cool und das macht mega Spaß?
Ich glaube, ich habe ganz schnell gemerkt, dass es gar nicht so schwierig ist in erster Linie und dass man halt auch machen kann, was man möchte irgendwie. Ich hatte immer das Gefühl, wir haben jetzt hier so ein gesetztes Abenteuer und dann ist es vielleicht auch wie in so einem Film oder einem Computerspiel, dass jetzt klar ist, was als nächstes kommt. Aber das ist es ja auch irgendwie gar nicht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dir, Flo, dass du uns die Freiheit halt lässt, was wir machen. Also wir können machen, was wir wollen, aber ich glaube, das war so der Moment, dass ich dachte, hey, okay, das ist jetzt hier gar nicht so anstrengend irgendwie. Also es macht doch einfach irgendwie Spaß.
Da muss man auch nochmal einfach sagen, dass das einfach, oder dass du uns das wirklich, glaube ich, allen, da sind wir uns, glaube ich, auch mit Rabea einig und dass wir da sagen, dass du einfach da ein super Spielleiter für uns bist, um uns daran zu führen. So, ne? Muss man leider einfach sagen. Nein, das muss man gerne sagen. So, das hat echt immer gut geklappt, finde ich. So, ne? Und auch, weil, also ich kann mir vorstellen, so dass wenn ich jetzt irgendwie was gut kann, sag ich jetzt mal, und das dann jemandem beibringen muss, der das nicht so gut kann. So, mein bestes Beispiel ist, ich habe mal irgendwann vor 10 Jahren irgendwie mal einem Nachbarn versucht, eine Gitarrenstunde zu geben, also Gitarre zu unterrichten, so, ne? Und ich habe mir da einfach ein paar abgebrochen, ich habe es nicht hingekriegt, weil ich einfach, glaube ich, dann in dem Sinne kein guter Lehrer bin und dann nicht verstehen kann, warum man dann am Griffbrett nicht irgendwas nachmachen kann, was ich davor mache. Es ist natürlich völlig logisch, dass das nicht geht, aber irgendwie hat mich das sehr demotiviert und dass du dann da trotzdem mit uns da so da jetzt alles so durchgebrettert bist, ist einfach voll schön.
Wäre ja auch schlecht für mich gewesen, wenn ich jetzt irgendwie mich die ganze Zeit nur aufgeregt und beschwert hätte.
Wie schlecht wir spielen.
Ja.
Ich suche mir wieder andere Leute. Ciao.
Ist so. Einfach nur gepöbelt und geschrei.
Warum könnt ihr das nicht?
Nein, das bringt ja auch nichts. Ich meine, Hobby wächst, dass man dadurch, dass Leute daran Spaß haben. Und ich glaube, man hat mehr Spaß daran, wenn man da irgendwie nice rangeführt wird. Und das hat ja geklappt. Wir sitzen ja immer noch hier jetzt.
So ist es.
Wir spielen ja auch immer noch wie blöd Pen and Paper.
Und wo wir ewig nicht Pathfinder gespielt haben. Und ich meine, alleine wegen dieser Gruppendynamik, da wird es irgendwie, weiß ich nicht, 15 Sessions oder so jetzt gemacht haben, hat man da ja so eine ganz andere Personenkonstellation drin oder so ganz andere Beziehungen, die sich irgendwie entwickelt haben zwischen den Charakteren. Und das ist ja auch irgendwie das Geile dann an dieser Pathfinder-Session bei uns, im Gegensatz zu was wie Monster of the Week.
Ja, das stimmt, weil wir da in diesem großen Ganzen irgendwie spielen.
Genau, und da lässt man sich auch wirklich nochmal drauf ein, wenn man weiß, okay, dieser Abend, da kann jetzt auch einfach 5-6 Stunden dauern. So, ne, weil wenn man dann irgendwie abends anfängt und ein bisschen die Nacht spielt, ist was anderes wie bei Monster of the Week. Wie lange haben wir gestern gespielt? Was waren das, 3 Stunden?
Ja, knapp.
Ja, das ist dann schon auch, glaube ich, so ganz gut gewesen.
Ich habe es ein bisschen beschleunigt zum Ende hin, aber auch einfach, weil Sonntag war und irgendwie
ja. Ne,
Arbeit, aufstehen und so. Und jetzt, hast du vielleicht Tipps für Leute, die jetzt in so eine Situation kommen wie du, wo die auf einmal konfrontiert werden mit, hey, spiel mal mit uns Pen and Paper und du hast es noch nie gemacht?
Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall von diesen Klischees lösen. Also ich glaube, wenn man Pen und Paper ja irgendwann irgendwo sieht, im Fernsehen oder so, dann kennt man immer nur diese super hart nerdigen Sachen wie in Big Bang Theory oder so, wo die sich eigentlich die ganze Zeit streiten und dass dann nur so vier super hart nerdige Typen sind. Also ich meine, natürlich sollen auch weiterhin alle super hart nerdigen Typen Pen und Paper spielen, wenn sie das wollen, aber eigentlich sollte das ja klarer werden, dass Pen und Paper irgendwie für alle cool sein kann, weil es so viele verschiedene Systeme gibt.
Voll.
Das unterschreibe ich so.
Finde ich total unterschreibenswert. Richtig gut.
Nee, aber voll die gute und mega wichtige Ansage halt, wie wir auch meinten, wir differenzieren uns ja krass von Gatekeeping und diesem ganzen Klischee-Bullshit und Pen and Paper sind alles irgendwie, Pen and Paper-Spielerinnen sind alles Nerds, die bei Mutti im Keller hocken und so. Ich meine, gleich, ich benutze oft den Begriff Nackenbart, aber das tue ich sehr liebevoll. Eigentlich ist das ja auch nur ein Meme.
Yeah.
Aber ich habe noch Nackenbart-News. Und ich, ja, das wird das Ding, das können wir hashtaggen auf Instagram. Nackenbart-News finde ich tatsächlich ganz geil.
Eine neue Rubrik.
Ich habe mich letztens wieder in diesen Kaninchenbau des Pen and Paper Online-Wahnsinns begeben und dann halt wie so ein tollwutkrankes Karnickel da rumgebuddelt, ja, in meinem Pen and Paper-Loch, um zu gucken, ob unter diesen Wurzeln noch irgendwie.
Dass du, sorry, ganz kurz, aber dass du auch außerhalb deiner Rolle als Spielleiter nicht von diesen Metaphern absehen kannst, ist einfach großartig.
Im Großartigsten auch, dass er, als er buddeln gesagt hat, so mit seinen Händen kurz gebuddelt hat. Genau,
das kann man, wir müssen unbedingt einen Videopodcast machen, wir müssen umsteigen.
Da musste ich halt an den Wurzeln vorbei, musste gucken, oh, sind hier noch irgendwie geile Würmer oder ich weiß es nicht, ist hier irgendwie ein nicer Scheiß und ich habe einen nicer Scheiß gefunden, den ich schon mal gesehen habe und wieder vergessen habe. Und zwar, es ist ein Supplement-Book, also eine Erweiterung, The Call of Cthulhu. Das sind nämlich zwei. Ich finde die Thematik auf der einen Seite richtig großartig und auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen strange. Das eine heißt Cthulhu Invictus und es ist Call of Cthulhu irgendwie 800, ich glaube 200 vor Christus.
Spannend, okay.
In Rom.
Okay,
und man spielt Legionäre und sowas, die dann irgendwie mit diesem Cthulhu-Mythos auseinandergesetzt werden. Ich bin durch dieses Regelbuch durch, es sah wirklich aus wie wirrer Wahnsinn, aber es war irgendwie auch richtig, richtig cool, weil dieses Setting so nice ist. Und das zweite dazu war nur ein paar hundert Jahre später halt dann, oder 1000 Jahre später, Call of Cthulhu im europäischen Mittelalter. Und da habe ich auch sofort diesen ich habe mir halt das angeguckt, dann bin ich in die Reviews gegangen, um zu wissen, hey, ist das Buch was wert? Könnte das Spaß machen, bevor ich mir das dann da besorgt habe? Und ich glaube, der Top-Kommentar war, als ob man im Mittelalter nicht schon genug Probleme daran hatte, an Cholera zu sterben, zu verhungern oder von irgendwelchen Adeligen in irgendwelche Schlachten geschickt zu werden. Nein, hier ist auch noch ein Tentakelmonster, das dich umbringen will. Und dann war ich halt auch so sold und dachte mir, ja, okay, das brauche ich noch in meinem Leben. Und das ist jetzt halt noch irgendwas, was ich in meine Kaninchenloch da reinstecke an Spielen, die wir wahrscheinlich niemals spielen werden. Aber falls doch, bin ich ready.
Also ich kann ja sagen, ich liebe ja auf jeden Fall unsere Pathfinder-Kampagne, aber eben direkt dahinter wirklich für mich ganz nah diese ganze Cthulhu-Nummer. Also da nochmal andere Sachen auszuprobieren. Wir haben ja auch noch sogar Sachen aktiv eigentlich am Laufen, die wir einfach nur nochmal wieder spielen müssen. Aber da, ich mag das ganze Setting einfach irgendwie. Und das jetzt nochmal so, also bisher kannte ich eben nur dieses klassische Cthulhu, also irgendwie 90er, 20er Jahre oder was es ist. Und eben Achtung Cthulhu in den 40ern im zu Weltkriegszeiten.
Und das Western-Ding.
Genau. Und ich weiß auch, dass es sowas auch irgendwie in Gegenwarts- und Zukunftssettings, glaube ich, auch gibt, meine ich irgendwie.
Ja.
Genau. Aber eben das, also so weit zurückzugehen in der Zeit, finde ich auch nochmal irgendwie super interessant. Also, ja, spannend.
Ich habe auch noch ein ganz kurzes, so ein Steinzeitregelwerk gesehen. Das ist aber auch geil bescheuert, weil dieses Regelbuch halt ohne Worte geschrieben ist.
Was?
Ja. Was? Und du musst dir halt so vorstellen, keine Ahnung, du hast so eine Art Comicstrip und dann siehst du halt so einen Klischee-Neandertaler mit seinem gelben Lendenschurz mit den schwarzen Punkten und so, ne? Und er hat so einen Knüppel und da ist halt, keine Ahnung, ein Tentakelvieh und der will das hauen, ja? Und dann hebt er so einen Knüppel und dann ist daneben halt so ein Würfel und da liegt jetzt, keine Ahnung, auf einer 6 und dann ist daneben so ein X und dann haut er halt so daneben und wird gegessen. Und dann ist auf der nächsten Seite so die gleiche Szene nochmal, aber er würfelt halt eine 1 und dann haut er halt auf dieses Tentakel-Ding drauf und dann freut er sich. Und das ist ein ganz, ganz kurzes Regelding, weil ich glaube, du hast doch nicht viel mehr Moves außer Dinge essen, weglaufen und prügeln.
Alright. Kann man sich denn unterhalten eigentlich ganz normal mit seinen MitspielerInnen?
Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre natürlich auch eine geile Challenge, wenn wir hier uns 4 Stunden hinhocken und die Grundlaute auspacken und vielleicht ein bisschen Brusttrommeln und so. Nein, vielleicht machen wir das nicht. Oder gerade, ich meine, wenn wir Drama und Brusttrommeln wollen, dann spielen wir Passion, dass der das Passion ist.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir noch ein ganz anderes Kapitel vor uns, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Nee, aber Nackenbart-News müssen wir festhalten. Und eine Sache muss ich natürlich auch loswerden, weil wir wären ja auch nicht Rollen mit den Besten, wenn ich mich nicht über Vodafone aufregen würde. Denn gestern haben wir...
Sorry, Johanna.
Gestern haben wir hier gespielt und es war halt super toll. Und dann ging es los, als Johanna auf einmal meinte so, mein WLAN ist weg. Und ich so, nee, bei mir funktioniert's noch. Und ich gucke so auf diesen Bildschirm und ich sehe so, wie Lukas und Shine auf einmal einfrieren. Und ich wusste schon so, ja geil, ne? Letzte Woche war dieser Techniker-Dude da, hat aber irgendwelche Sachen an der Wand ausgetauscht. Und wir haben jetzt mehr Frequenzen und es geht alles viel besser. Ja, nee. Weißt du, wenn es bei der Arbeit abkackt, mir egal. Aber wenn es bei Pen and Paper abkackt, dann werde ich fischig.
Ist ja auch einfach nervig. Also mich hat tatsächlich heute erst auch ein Kumpel angeschrieben, der meinte, ey Torge, du bist doch bei Vodafone, bei Telekom, ich bin bei Vodafone und bin da mega unhappy mit. Der hat tatsächlich auch seit Monaten wirklich Probleme und tatsächlich teilweise deswegen halt kann er nicht arbeiten, weil er halt auch von zu Hause aus arbeitet. Und ja, der wechselt jetzt auch zum Magenta T. Wir machen ja keine Werbung jetzt für irgendwelche Mobilfunkunternehmen, aber ja, einfach absolut nervig, dass es bei euch einfach immer noch nicht läuft. Vor allem, weil ihr einfach hier Hamburg Innenstadt gefühlt seid, ne? Also, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie irgendwo JWD auf dem Land sind. So, ja, nervig.
Ist so. Und ich meine, ich habe bei letzter Aufnahme gesagt, die Ära des Vodaflown ist anscheinend vorbei, aber nein. Ich bin immer noch da und ich bin immer noch wütend.
Die Rückkehr des Vodaflowns.
Das wäre jetzt auch der Moment für Vodafone, uns ein gutes Angebot zu machen. Damit wir weiterhin Kunden sind.
Ich stell dich mal vor, wir kriegen irgendein Sponsoring von Vodafone und wir sollen Werbung für die machen, ja. Und ich soll Vodafone Werbung vorlesen.
Ja, also das ist alles andere als authentisch auf jeden Fall.
So wie Vodafone. Nein. Aber zurück zu Pen and Paper.
Ja, und vor allem zurück zu unseren Spielrunden vielleicht. Genau, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jetzt nochmal vielleicht von unseren besten und schönsten und witzigsten Momenten vielleicht einmal kurz erzählen. Was hatten wir gesagt? Kriegen wir eine Top 5 zusammen?
Meinst du? Ich glaube, wir kriegen eine Top 5 zusammen. Glaubst du?
Auf jeden Fall.
Let's try.
Wer soll anfangen? Ah, oh, sieht so ein
ja, ich
Mexican Standoff hier.
Nee, ich kann gerne anfangen. Also, weil wir haben das eben schon mal gesagt. Wir haben, als es relativ frisch rauskam, Cyberpunk Red gespielt. Und das war dann eben auch nur ein Abend, den wir verbracht haben, aber der hat irgendwie auch einfach so viel in sich gehabt, weil erstmal hat das Erstellen der Charaktere Spaß gemacht, weil wir dafür auch tatsächlich auf den Charakterdesigner von Cyberpunk 2077 zurückgegriffen haben. Das heißt, jeder hat sich einen Charakter gebaut und eben mit einem Screenshot dann eben aus dem Videospiel. Ja, und wir haben uns halt auch super irgendwie auf diesen Abend vorbereitet mit irgendwie fancy Drinks, die dann irgendwie blau eingefärbt waren durch Curaçao oder was ich dran gemacht hatte, keine Ahnung. Und
diese peinlichen Sonnenbrillen.
Und Flo meinte dann, ey Leute, wisst ihr, was immens wichtig ist für das Cyberpunk-Spiel? Das ist einfach der Coolness-Wert. Also man hat halt eben, wie bei jedem anderen Pen and Paper, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, verschiedene Werte, was eben bei einigen dann irgendwie Stärke ist oder was weiß ich, wie Agilität. Und bei Cyberpunk ganz wichtig ist eben der Cool oder der Coolness-Faktor. Und genau, da hat Flo dann eben direkt gesagt, als uns die Regeln erklärt hat, wenn man eben halt gut auf cool würfelt und eben ja, richtig coolen Move macht oder irgendwie richtig cool in den Club reinkommt oder richtig cool in einen Kampf reingeht oder sonst irgendwas, dann muss sich halt der jeweilige Spieler oder die Spielerin die Sonnenbrille aufsetzen, damit das auch alle natürlich wissen, dass dieser Charakter gerade cool ist. Das war schon sehr witzig, aber eben davon ab hat das einfach unfassbar viel, oder mir auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht, weil eben so eine krasse Spannung einfach auch irgendwie erzeugt worden ist durch die Story, die du da einfach erzählt hast auch. Alles dann auch immer sehr knapp und heikel war und man dann eben so ein paar von diesen Buildings, in denen man dann war, wenn dann irgendwie von dem Arasaka Tower die Rede war oder sonst irgendwelchen Sachen, die kannte man dann schon so ein bisschen, oder ich dann zumindest aus dem Videospiel, und das war dann einfach cool, das alles da nochmal so wiederzufinden. Und genau, ich glaube, das war eine der Sessions, wo ich am meisten geschwitzt habe, obwohl das draußen wahrscheinlich nur so 2 Grad waren.
Ja, man muss sich erforschen, wie wir hier unten saßen in der dunklen Wohnung bei ballerndem Neonlicht hier aus diesen Lampen mit Sonnenbrillen auf.
Ja, vor allem aber diese Sonnenbrillen, die vielleicht jetzt gar nicht mehr so cool sind, sondern das waren Sportsonnenbrillen, die Anfang der 2000er vielleicht mal cool
die
waren.
Die sahen auch wirklich affig aus.
Die haben auch nur 1 Euro gekostet.
Ja. Ich meine, so sehen die auch aus.
Das, die hatten so, aber wie nennt man diese, das ist ja nicht diese Farbe, die immer diese, wie so.
So ein polarisierendes
Ding. Ja, genau, wie so Perlglanzlack auf Autos mal cool war. Ja. In der traurigen Zeit. Genau, so krass überpolarisierende, richtig, richtig hässliche Sportbrillen, die auch so richtig eng am Gesicht anliegen.
Furchtbar unangenehm zu tragen, ja.
Und ich meine, mit einem weißen Unterhemd siehst du halt auch aus wie so ein Schläger damit, ne? Ist wirklich nicht in Ordnung. Wir sitzen da und die Lichter ballern und die Synth-Pop-Mucke rastet halt auch immer mehr aus, weil ich glaube, Musik war auch bei dem Cyberpunk-Ding.
Das war super wichtig. Also das hat auch wirklich geballert, muss man wirklich sagen. Ne? Und ja, ich glaube, das ist das Nächste, was wir je an LARP dran gehabt haben, so wahrscheinlich so vom Verkleidungsfaktor und so. War schon funny und eben super spannend. Und für mich deswegen auch einer, finde ich, der Top 5 Momente, auch wenn sich das jetzt gerade vielleicht auf die ganze Session so bezieht.
Ja, aber würde ich so unterschreiben, fand ich ganz toll.
Würde ich fast gar nicht so unterschreiben. Also war natürlich von der Atmosphäre her super gut. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war zu Hause und hatte immer noch so Megapuls. Und es war einfach so anstrengend, diese Session. Und man wusste irgendwie gar nicht, was man als Nächstes tun soll. Weil man hatte das Gefühl, egal was ich jetzt mache, ich werde jetzt im nächsten Moment einfach sterben. Und irgendwie war das viel zu unruhig. Also ich hatte das Gefühl, es war so.
Ja, es war hart. Also kann ich auf jeden Fall auch voll nachvollziehen. Aber irgendwie hat mich das damals auch, weil eben Pen & Paper noch so neu war, dachte ich so, okay, krass, dass dieses Spiel das so mit einem machen kann. Irgendwie fand ich heftig. Aber ich kann auch genau nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt irgendwie nicht so das schönste Feeling dann. Voll. Mhm,
obwohl es thematisch ja eigentlich super spannend ist.
Ja. Ja.
Ich sehe schon, wir spielen das nochmal. Mal schauen. Okay, wir haben 1 von 5.
Wir haben 1 von 5.
Hast du einen zweiten?
Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt eh bei den großen Sessions sind, die Alien-Session. Speziell auch vielleicht eher die erste, die wir gespielt haben. Einfach aus dem Grund, dass es so vielleicht das erste Mal noch war, dass es noch was sowas komplett anderes war als die Pathfinder-Sachen. Dass es so super ähnlich war wie die Alien-Filme, die man ja eigentlich in der Regel kennt, zumindest den ersten. Und dass man auch das Gefühl hatte, dass wir jetzt nicht mehr so die Heldengruppe sind, sondern dass wir uns angefangen haben, irgendwie zu hintergehen, weil wir es ja auch irgendwie mussten durch diese Aufgaben, die wir bekommen haben. Und dass wir dann angefangen haben, so rauszugehen mit dir oder so, dass ein Teil der Gruppe rausgegangen ist, um sich zu besprechen, damit die anderen nicht wissen, was jetzt hier gerade vor sich ging und so weiter. Und das war nochmal so ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling, als was sie sonst immer hatten.
Voll. Und auch, dass da ja auch zum Spiel gehört, dass der Spielleiter dann, oder in dem Fall du, den Charakteren ja auch irgendwelche Aufgaben zuschiebt quasi, die der Charakter dann eben nur selber weiß. Das hat eben auch nochmal so eine ganz besondere Spannung erzeugt, weil man eben nicht weiß, was haben die anderen so für Ziele eigentlich und für Motivation. Und dann kamen wir da ja auch irgendwie am Ende des Spiels eigentlich zum größten Plot-Twist, den wir dann auch bis dato, glaube ich, in Sachen Pen & Paper irgendwie erlebt hatten.
Du meinst, dass ich die ganze Sessions vorgetäuscht habe, dass wir Freunde sind?
Richtig, genau.
Ich war schon richtig stolz auf mich, dass ich dieses Pokerface behalten konnte. Und ihr mir wirklich abgekauft habt, dass ich auf eurer Seite bin.
Ja, also das hast du unfassbar gut hingekriegt, weil ich dachte wirklich so, was im Moment, was passiert hier? Und vor allem, seit wann? So, und dann, als ich dann, wie gesagt, im Nachhinein rausgefunden habe, dass es eigentlich von Anfang an so lief, da war ich nur so, okay, was ist los? Und genau, das war dann ja so, dass wir dann auf diesem Schiff waren, auf diesem Raumschiff, wo dann eben auch ein Alien sein Unwesen getrieben hat und es am Ende dann natürlich nur irgendwie eine Rettungskapsel gab oder so und du dich dann ja auf den Weg gemacht hast und eben alle anderen zurückgelassen hast, wenn ich mich hier richtig erinnere. Und das war krass.
Und ja, aktiv dafür gesorgt hast, dass kein anderer wegkommt.
Ja, genau.
Aber das war so ein.
Es war trotzdem super episch einfach.
Das war so ein cineastischer Moment, einfach als das gedroppt war, dass Johanna gegen die vorging, hat es 5 Sekunden gedauert, bis Torges Charakter sich erschossen hat, weil der gar keinen Bock mehr hatte.
Yep.
Alles war gegen ihn und so. Ja, ich meine, ja, der Kacke ist in den Ventilator geflogen. Es ist absolut eskaliert ab diesem Moment. Und dann gab es danach auch diese alien-typische Ruhe. So, jetzt ist es halt zu Ende und alle waren so, uff. Das war dolle. Das hätte ich aber auch genannt. Ich fand diese, das war eine Session, die ist, glaube ich, ganz lange noch in meinem Herzen. Das hat richtig Spaß gemacht. Mein Gott, Chariot of the Gods wäre auch geil im Community Play.
Können wir irgendwann mal versuchen. Aber ich finde gut, wenn wir da erstmal uns an das Monster
ja, natürlich.
Of the Week halten, so ein bisschen. Aber ja, da kann man sicherlich noch viel machen und da können wir uns sicherlich auch nochmal steigern. Ja, so viel zu Alien. Natürlich geht's auch nochmal um unsere Pathfinder-Gruppe und ich fand auch einen immens dann witzigen Moment einfach, war das Saufgelage mit deinem Charakter, Johanna.
Oh Gott.
Magst du nochmal sagen, was du spielst
in Pathfinder? Aber auch jetzt bitte eskaliert nur, alles, das bezieht sich jetzt auch nur auf meinen Charakter, das bezog sich überhaupt nicht auf mich übrigens. vielleicht sollte man das nochmal kurz betonen. Nee, aber das geht um die Pathfinder-Session, sondern ich spiele dort eine Klerikerin und eine Zwergin. Also sie ist ein Klerikerzwerg. Und vielleicht ist das ist ein ziemlich verkopfter Charakter, der eigentlich die ganze Zeit nur darauf aus ist, in der Kirche zu sein und zu beten und auch so sein Glauben überall in die Welt zu tragen. Naja, und was dann diese Session passiert ist, war dann vielleicht doch so ein ganz bisschen überraschend. Aber es hat in einer Kirche gespielt, von daher war es schon wieder fast okay.
Ja, vielleicht muss Flo mal was zu dieser Kirche und dieser Religion erzählen.
Ja, es war ganz spannend. Und zwar ist unsere zwergische Klerikerin in den Tempel von Caden Kalian gekommen. Die Pathfinder-Füchse, die kennen das. Es gibt auch einen Grund, warum dieser Gott als Standarte so einen Krug hat. Da ist gerade so ein kleiner Feiertag passiert, den ich mir selber ausgedacht habe. Sie haben es offiziell Gottesdienst genannt, aber tatsächlich hat sich eigentlich alles in dieser Kirche massiv volllaufen lassen, um halt ihren Gott da zu ehren. Und es ging halt tagelang und es hat absolut eskaliert. Und irgendwie ist da Johannas Zwergin hingekommen. Long story short, war sie unendlich betrunken und hat dann so Challenges gemacht, die halt ein bisschen vielleicht erinnern an so, an diese American Pie College Filme mit Treppensteigen und Saufen. Und genau das war das halt. Da war halt so eine Treppe und oben halt irgendein Preis, den man bekommt, wenn man es schafft. Und da waren halt immer seltsamere und dollere Getränke und sie hat halt alle ihre Konstitutionswürfe da hochgerockt, wie sonst was. Und am Ende hast du, glaube ich, einen Krug bekommen mit der nimmerleere Krug, wo halt immer Bier rauskommt.
Mhm.
Was, glaube ich, auch mittlerweile ein Item ist, dass
das kann für jede Situation eingesetzt werden.
Ich meine, ihr habt das Bier auch schon gekocht, was wirklich ekelhaft war, aber mein Gott. das war auch wirklich richtig, richtig witzig.
Ja,
auf jeden Fall. Die Session danach auch so witzig war, weil einfach, auf einmal waren alle voll.
Ja, vor muss man auch sagen, dass auch ja unsere Charaktere gar nicht unmittelbar so richtig dabei waren.
Nee, stimmt, das hast du
erst verleidet. Ich glaube, es war auch das erste Mal, dass sie wahrscheinlich neidisch war, dass sie nicht mit in der Kirche war.
Das muss man halt sagen, so dass ich mit meinem Charakter, mit dem Zauberer, den ich spiele, immer wieder mir anhören muss, so von wegen so, wenn Johannas Zwerg dann sagt oder Zwergin sagt, so komm, wollen wir nicht in die Kirche gehen, wenn wir irgendwo in der neuen Stadt oder in einem neuen Dorf sind oder sowas. Und man dann jetzt mittlerweile, oh nee, nicht schon wieder. Und genau, wie du gerade sagtest, so, das war dann so, Mann, okay, da haben wir was verpasst, weil ich mich doch dann erinnere, dass wir dann irgendwann irgendwie so ein Straßenzug von besoffenen Leuten irgendwann entgegengekommen sind und irgendwie allen voran dann eben Johannas Zwergin mit diesem Krug und so, und das war einfach nur Wahnsinn. Das war auf jeden Fall auch ein sehr witziges Highlight, ja.
Da haben wir schon drei. Also die fünf würde ich gerne sagen, ich glaube auch, wir wissen alle, was das ist, war ein Pathfinder Moment.
Mhm.
Aber habt ihr noch einen vorher? Wir hatten noch einen. Mir ist eben auch noch einer eingefallen, den ich ganz geil fand, im Monster of the Week das eine Mal.
Okay, ja.
Wo halt so ein paar unschuldige Nichtspielercharaktere dann glauben mussten. Und das Setting dahinter ist eigentlich ganz egal, aber auf jeden Fall waren da so nervige Teenager unterwegs. Und ich habe die immer als so Dude-Bro-Teenager gespielt und beschrieben, die halt alle ziemlich cool waren, aber auch nicht viel mehr sagen könnten, außer Dude-Bro, cool, Bro. Super unangenehm. Und auf jeden Fall sind ein paar von denen irgendwie gestorben, aus Gründen. Und dann hatte Johanna wieder ihren Mitarbeiter des Monats benutzt. Und dann ist das alles wieder so ein bisschen eskaliert und ihre Firma hat einfach einen Haufen Schauspieler eingeflogen, die halt diese Leute dann ersetzt haben, damit keiner merkt, dass sie tot sind. Und in Wahrheit standen halt vor dem Plattenladen, glaube ich, vier Männer Anfang 30, Stimmt, angezogen, ja, wie so 17-Jährige mit ihren BMX-Fahrrädern und so, Dude, Bro, Coolio, ja.
Ja, das war auch sehr witzig.
Damit auch niemand in der Stadt mitbekommt, dass da gerade Kacke passiert ist. Aber das war richtig witzig. Ja. Aber ich glaube, der Große ist die Sache mit deiner Freundin, ne?
Jo, mit der Lee.
Komm, ich würde sagen, Tore, wir erzählen das zusammen, ja? Ich mache einmal das grobe Setting,
ja,
worauf dieser Moment aufgebaut hat. Und dann, wenn es schief geht, kommst du.
Legen wir los.
Das war die vierte oder fünfte Session, das war doch ganz, ganz früher. Man muss auch sagen, da waren unsere Pen and Paper-Spiele auch noch sehr blauäugig, weil alles hatte noch nicht so schlimme Konsequenzen gehabt. Wir konnten ja nicht überall rausreden, hat immer Spaß gemacht, man konnte viele Dinge tun. Ist ja auch meistens immer noch so. Aber dann wurde eine Entscheidung getroffen, die in ihrer Rationalität, glaube ich, gut hinterfragt werden kann. Das Preset war, die Gruppe ist in so einer Zwergenstadt bei der Familie von der Klerikerin, die Johanna spielt. Und das war auch richtig nett. Und die haben da gegessen und die haben getrunken und eine Stadttour gemacht und waren schon, es war alles schön, richtig toll. Meanwhile, da wurde so ein zwergischer Diplomat in der Stadt halt umgebracht. Was so mein Versuch war, da einen Plot reinzubringen. Die Spieler wussten das dann auch, oder die Spielerinnen, die wussten das dann auch, weil da halt so Zwerge rumgelaufen sind mit so Aushängen und so weiter und die alle informiert haben, hey, die Stadt ist jetzt im Lockdown, es ist wie Covid-19, hier darf keiner raus. Also, andersrum. und das war dann so. Also fassen wir nochmal zusammen, wir sind in einer Stadt, wo ein Diplomat von einem Auftragsmörder umgebracht wurde und daraufhin ist die Stadt im Lockdown und überall laufen Wachen rum, die diesen Mörder suchen. Dann hat die Party sich entschieden, so okay, das war voll blöd, wir gehen mal in diese krasse Bibliothek. Und haben rausgeworfen, ey, diese Bibliothek von Tarkatsmuk in den bei den Königsbergen da in Golarion ist halt dieser Bibliotheksturm in diesem Berg. Da ist einfach alles drin. Da sind einfach Zwergen-Wikipedia, ja. Da hast du den ganzen krassen Scheiß so. Und die haben rausgekommen, so, hey, ihr dürft euch auf überall frei bewegen. Nur nicht im ersten Stock ganz oben. Da ist nämlich der König. Und die haben so, okay, machen wir nicht. Sagten sie.
Sagten sie, genau. Wir waren natürlich, also da muss man sagen, dass eben der Charakter von meiner Freundin, von der Rabea, sie war dann eben sehr neugierig und mein Charakter, der Zauberer, der Rahek, die waren dann beide, ich glaube, wir waren nur zu zweit im Turm. Du warst nicht mit, ne?
Nee, ich mache ja meistens immer nicht mit den blöden Ideen.
Anyways, genau, wir waren dann in dem Turm drinne und richtig, die Lee, die ein Gnom oder eine Gnomin ist, die war eben ganz neugierig, was denn da oben so vor sich geht und was da in dieser Bibliothek vielleicht ist und vielleicht ist das sehr cool. Und ich sagte dann auch so, ja, können ja mal gucken, so, ne? Jedenfalls sind wir dann da irgendwie auch sogar hochgekommen und konnten dann irgendwie durch irgendein Raumtrenner, Fenster, irgendwie was, einen Blick reinwerfen und dann irgendwie halt sehen, dass der König da ist mit irgendwie seiner Leibgarde oder sowas und irgendwas begutachtet hat.
Man muss auch erwähnen, die Eingangsbereiche in diesen Raum waren komplett verriegelt mit Wachen.
Ja, genau. So, jedenfalls war für mich dann an der Stelle Schluss und für Lee dann eben nicht. Die hat es dann drauf abgesehen gehabt, irgendwie da reinzukommen und hat sich dann da irgendwie durch dieses Fenster oder was auch immer da reingeschlichen und hat sich an den König irgendwie rangeschlichen. Und der Dialog, der dann folgte, waren einfach wirklich drei klitzekleine Worte, die sich bei uns mittlerweile angebrannt haben als Running Gag. Und zwar waren das: Kann ich helfen? Und wir alle saßen natürlich jetzt gespannt, okay, was passiert jetzt, ne? Was ist das für ein König-Dude? Was ist das für ein Zwergen-Dude? Ja, und was dann passiert ist, dass der sich umgedreht hat und mit seinem Hammer der Lee eigentlich ordentlich einen über die Mütze gehauen hat. Und ja, und Lee dann für die Person gehalten worden ist, die eben schon vorher den Diplomaten umgebracht hat und jetzt es auf den König abgesehen hatte. Und es ist halt alles einfach innerhalb wirklich auch wieder von einer halben Minute einfach den Berg abgegangen. Ne? Es ist einfach eskaliert und wir alle dachten so, Mann, wir wollten doch gerade irgendwie versuchen, uns hier irgendwie aus dieser Stadt rauszukommen, weil wir eben unser Abenteuer irgendwie auch weitermachen wollten oder whatever. Und jetzt auf einmal haben wir das Problem, dass die Lee einfach jetzt eingesperrt wird. Und wir ohne die dastehen. Und das ja, war auf jeden Fall eigentlich wirklich das größte Highlight, weil wir einfach noch immer davon reden, andauernd.
Wie schockiert das war. Ich meine, ich saß da auch, ne? Und ich habe halt immer so zugehört und es ist dann dieser Moment, wo du in der Spielleitung sitzt und Leute erzählen dir, was sie machen, und dein Hirn sagt dir so, oh Gott, verhindert das. Und dein Herz sagt so, mach, dass sie das nicht tun. Aber dein Gesicht sagt so, okay. Und dann. Und dann,
ja.
Und dann einfach, ich meine, dieser Moment, so, da sind Wachen, da ist jemand gestorben, das ist alles voll blöd. Und sie kommen da rein mit ihrer schwarzen Lederrüstung und ihren X-Dolchen am Gürtel und ihrem Schwert am Rücken und diesem Bogen und diesen vergifteten Pfeilen und ihrer tiefen Kapuze.
Und fragt den König, ob sie ihm helfen kann. Also ja, großartig, nett gemeint wahrscheinlich. aber ist einfach völlig nach hinten losgegangen.
Total. Ich meine, stell dir mal vor, du kommt aus unerklärlichen Gründen einfach irgendwie in den Buckingham Palace und setzt sich neben die Queen mit deiner Waffe und fragst so, hey, was geht ab? So.
Ja, da kommen die Royal Corgis und zerfleischen ein.
Ja, es war ein großartiger Moment, der sich dann am Ende dadurch aufgelöst hat, weil wir erst dann müssen wir sie jetzt irgendwie rausboxen oder sowas. Allerdings war das einfach für uns spannend, weil wir dann das erste Mal mitbekommen haben, wie das ist, wenn man von der Vertragsteufelmechanik Gebrauch macht.
Hey, witzigerweise aber, 10 Sessions später, wir hatten irgendwie fast genau die gleiche Situation nochmal, nur dass wir jetzt in so einer Wüste waren und in so ein Grabmal eingebrochen sind und genau die gleichen zwei Personen wieder dachten, tausende Warnschilder mit ganz viele komische Fallen und hier liegt der krasseste König, Geist, whatever, begraben. Lass da doch mal reingehen.
Ja.
Man weiß es nicht, es ist unergründlich, wer das war, darüber können wir jetzt nicht sprechen.
Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
Also gar keine Ahnung. Aber ja,
ich kann mich auch kaum noch daran erinnern, weil irgendwie, nee.
Vertragshalbemechanik, ja, die habe ich da gerne gespielt. Viele Leute draußen jetzt nicht zu kennen, es gibt so einen lustigen Mob oder NSC, relativ hochleveliger, kann ein Gegner sein, ist eigentlich besser, finde ich, benutzt, als er wie Plotte weiß, weil die zu bekämpfen ist meistens eher, aber es gibt so, ja, da haben wir schon wieder so eine Art Philipp Amthor, ne? Du hast so einen Teufel mit so Verträgen. Und der macht, mit dem kannst du halt einen Deal machen, unterschreibst einen Vertrag, du bekommst dafür irgendwas und musst dafür halt irgendwas leisten. Wenn du das nicht tust, verlierst du, keine Ahnung, deine Seele oder andere Dinge. Und die Party hat vorher mit dem Typen so ein bisschen geschnackt und die kannten sich auch schon. Und er hat ihn halt so eine Möglichkeit gegeben, ihn zu kontaktieren, falls mal was sein sollte. Zwei von dreien haben es bisher benutzt.
Richtig.
Ich habe ja auch schon diesen Hook vorbereitet mit, ich kann das endlich gegen euch verwenden. Und ich warte ja nur darauf, dass es endlich passiert, damit ich diese sweet, sweet Spielleiter-Justice bekomme.
Genau das ist das Ding halt, ne? Dass man dann, wenn man eben, also in dem Fall war das, glaube ich, dass wir jeweils eine Münze von dem bekommen haben. War das eine Münze oder eine Karte?
Ja, ist letztendlich auch egal. Ihr habt einen Token, das ihr zerbrechen könnt. Und,
ja.
Ein Generic Plot Device oder ein MacGuffin kann man das nennen.
Ja.
Aber für mich ja noch so ein bisschen für euch, gerade als Spielanfänger, was auch blöd ist, wenn ein Charakter stirbt. Und ich will ja auch nicht diese Immersion breaken, dass irgendwas Blödes passiert und du kriegst jetzt 80 Damage auf Level 2.
Mhm.
Wobei 80 Damage Level 2 auch hinterfragen würde, was baue ich für scheiß Abenteuer, dass das überhaupt passieren kann. Aber wie blöd ist denn das, wenn du irgendwas machst und es geht schief und du kriegst jetzt halt Schaden und dein Charakter würde down gehen und dann sage ich so, okay, das war jetzt schlecht, wir spulen mal 3 Runden zurück.
Mhm.
So A, weißt du dann, was kommt, und B, hast du dann auch dieses Gefühl so, ja, eigentlich kann ich jetzt auch wieder probieren, was ich will, weil ich habe so eine Art Quicksave. Und das macht's blöd. Und jetzt haben wir halt diese eine sehr kostbare kommen aus dem Gefängnis raus Karte, aber die hat halt einen Hook. So, den ihr auch gar nicht noch nicht so kennt. Mein Gott, hab ich jetzt wieder Bock auf Pathfinder, Leute, ne?
Ja, das ist halt super spannend. Wie gesagt, dadurch, dass man eben diesen Token aktivieren konnte, war das dann zumindest in unserem Fall so, dass sich dann eben die Zeit eben so weit zurückgedreht hat, bis zu dieser Entscheidung, die man dann halt eben gefällt hat, die eben nicht so gut war. Und genau, was Flo gerade sagt, dann eben, dass sich das natürlich, dass man davon Gebrauch gemacht hat, hat man nun natürlich bei diesem Vertragsteufel eine, steht man dem in der Schuld. So, und das heißt, der kann irgendwann auf einen zukommen und ja, einem dann sagen, was man vielleicht machen muss oder sollte, um eben aus dieser Schuld wieder rauszukommen. Aber ja, was das ist, das hältst du dir natürlich noch vor. Und ja, das könnte alles nochmal spannend werden.
Was mir da gerade auch noch eingefallen ist, als ihr auch in dieser Zwergenstadt wart, und ihr wart ja, wie gesagt, bei der Familie von der eurer Klerikerin, die Großmutter.
Ja.
Ja, die war auch immer.
Oh, war das geil, ne?
Vor allem die Namensgebung deiner, also der Familie von Lee, fand ich auch einfach mal super.
Von Asta.
Entschuldigung, ja, von Asta. Ja,
die alle irgendwie nach Biermarken benannt werden, nur dass man einen Buchstaben entfernt.
Ja.
So ungefähr.
Da ist da diese zwergische Großmutter, die einfach hart dement ist und keine Ahnung mehr hat von nichts. Und sie, wie andere Großmütter vielleicht, Socken stricken, schmiedet sie so Kettensocken.
Kling, kling, kling.
Für Kinder, so kleine Rüstungspfeile. Ach, das war richtig witzig, das war richtig süß. Ich glaube, wir haben es schon wieder, oder? Das hat aber mega Spaß gemacht und das war für dich hoffentlich auch nicht so unangenehm, aber so ein Mikrofon zu sitzen.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, es war voll voll cool, jetzt auch nochmal kurz ein Revue passieren zu lassen, was wir dann alles auch schon so erlebt haben. Ja, und wie gesagt, wer sich die letzte Folge angehört hat, wo wir die wunderbare Hannah Möllmann im Interview hatten, da sind wir ein bisschen überrascht worden von diesem Passion de las Passiones.
Passion de las Passiones.
Und
muss mehr lispeln.
Und ich bin einfach gespannt, wirklich, wie das auch in dieser Runde vielleicht ankommt, weißt du, wo wir bisher nur irgendwie High Fantasy, Science Fiction, Cyberpunk gespielt haben, und wie das ist, wenn man mit dieser Konstellation jetzt irgendwann eine spanische Telenovela spielt, bin ich sehr gespannt, auf jeden Fall.
Du kennst auch diese Formate wie, keine Ahnung, Elton gegen Simon und Joko gegen Klaas und so, die machen irgendwas und der Verlierer muss was richtig Blödes machen, ne? Weißt du, was die richtige mega Pen and Paper Challenge, ja?
Ne?
Pass auf, wenn nächstes Jahr die Nordcon wieder sein sollte oder eine andere Con. Ja? Dass wir irgendeine Challenge vormachen und der Verlierer, natürlich mieten wir uns da einen Tisch, bietet dann eine offene Runde, Passionales mit Fremden an. Und muss das durchziehen. Ich krieg dich da noch hin, mal gucken. Das finde ich, glaube ich, ist eine richtig geile Idee.
Nee, kein Stück. Ich finde ja viel witziger, das ist jetzt relativ live reingekommen. Tatsächlich habe ich vorhin in einem Tweet gelesen, weil da auch jemand unsere Folge gehört hat, nachdem die Hanna, die bei uns zu Gast war, die Folge geteilt hat. Und wir auch kurz gesagt hätten, wie witzig wäre das eigentlich, wenn es irgendwie so ein Traumschiff-RPG geben würde.
Ja.
Ja, anscheinend gibt's das schon.
Oh nein.
Anscheinend gibt's das schon.
Ja, das ist doch auch super, weil halt auch keiner irgendwie mal entschwinden kann.
Ja, ja,
voll. Alle sind halt auf diesem Schiff gefangen.
Aber was für Plotlines hat denn Traumschiff? Die Cocktailsoße bei den Shrimps ist leer, oder? Was für Probleme hat man denn auf dem Traumschiff?
Keine Ahnung.
Ein Cholesterinspiegel, ja, wer weiß, oder? Bei dem Spiel dann dein Cousin dritten Grades taucht auf, wo du findest raus, er ist eigentlich dein Zwillingsbruder, währenddessen stirbt dein Vater. Aber das ist eigentlich deine Cousine.
Ja, okay, damit kann ich mich richtig gut anfreunden. Dein Vater ist eigentlich deine Cousine. Dios mio. Oder nee, verdammt, mein Gott, wäre das denn ja wahrscheinlich eher bei Traumschiff-RPG.
Um Himmels Willen.
Ja, ja, ich merke, dass das Niveau bricht ab.
Ja, wir sollten auch abbrechen vielleicht. Nee, aber ja, wie gesagt, wir können da mal einen Blick drauf werfen, wenn wir uns mit spanischen Telenovelas auseinandergesetzt haben, wie weit denn dieses Projekt mit dem Traumschiff-RPG ist. Ja, vielleicht findet sich da jemand für. Ja, aber auch jetzt an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch beiden, bei dir, Johanna, dass du dabei warst.
Ganz vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Voll, voll lieb. Und ja, Flo, auch dir vielen Dank. Und auch danke nochmal für das Leiten gestern. Ich denke, da spreche ich auch nochmal im Namen von Schein und Lukas, die uns so liebe Nachrichten noch geschickt haben. Auch an euch nochmal liebe Grüße. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge und freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid.
Ja, bei Rollen mit dem Besten. Hände waschen, bis zum nächsten Mal. Keine Ringkämpfe mit Schildkröten. Die beißen euch nur in den Anus.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.